Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Daniela Kleiser. Hallo Dani.
Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ja, bin gespannt, über was wir heute so quatschen.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier in den Podcast zu kommen. Dani, wo erwische ich dich gerade? Ich meine, dein letzter Wettkampf, der Ironman 73 Venedig, liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Nächste Woche stehen das erste Mal das große Highlight, glaube ich, an für dich in der Saison, die San Francisco T100, für die du eine Wildcard bekommen hast. Also gerade wieder voll im Training wahrscheinlich.
Ja, genau. Also ich hatte eigentlich vor, dass ich zwischen den zwei Wettkämpfen noch einen Abflandtriathlon mache. Leider hat es mich letzte Woche mit dem Magen-Darm-Virus ein bisschen erwischt. War nicht allzu schlimm. Also es hat mich jetzt 4 Tage gekostet, aber manchmal weiß man nicht, für was es gut war. Und mir geht es auf jeden Fall wieder gut. Ich bin in den letzten Zügen der Vorbereitung. Und genau, am Montag geht es für mich in die USA.
Das klingt spannend. Du bist mit einem Paukenschlag in die Saison 2025 gestartet. Du hast den Ironman 73 in Valencia gewonnen. Du hast den besten Laufsplit in Venedig aufgestellt. Wie fühlt sich so der Saisonstart aus deiner Sicht an?
Ja, also man hätte sich nicht besser vorstellen können, ehrlich gesagt. Also Valencia war schon unfassbar. Ich habe auch vorher niemals damit gerechnet, dass ich so weit vorne mitspielen kann. Es war für mich ja was ganz Besonderes irgendwie, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, realisiert habe ich es bis heute nicht. Grundlegend finde ich das ganz gut, weil ich gucke mir die Videos an und denke mir, ey, was geht da ab? Also es ist ja krass. Ich habe das halt wirklich gewonnen. Ist bei mir nicht angekommen. Vielleicht war das auch der Grund, weil ich eben die Woche danach direkt dann Venice Jesolo gemacht habe. Da war ich eigentlich am Tag danach halt voll wieder im Fokus und habe mich aufs nächste Rennen konzentriert und habe das gar nicht so genossen, sage ich jetzt mal. Was aber grundlegend nicht schlimm ist, weil so ist das nie so richtig bei mir angekommen. Und ich ja, bin jetzt auch keine, die sagt, boah, ich habe einen 73 Ironman hier gewonnen, sondern für mich ist es immer noch was Besonderes, zum Beispiel jetzt auch eine Wildcard zu bekommen oder sowas. Und ich sehe mich auch immer noch nicht in der Spitze des Sports, sondern ich bin schon mittlerweile weiter vorne dabei, aber noch lange nicht ganz oben. Und von dem her finde ich das ganz gut, dass es das bei mir einfach nicht so angekommen ist, weil es nicht ein bisschen so, ja.
Hättet ihr das sonst zu viel Druck gemacht oder so, oder?
Ich weiß es gar nicht, ob es mir wirklich Druck gemacht hätte oder ob ich halt selber dann denken würde, ich könnte weit vorne mitspielen. So ist es für mich halt nach wie vor so, dass ich sehr an mir arbeiten möchte und dass ich natürlich weiter hochkommen will und besser werden will und dass da noch ein weiter Weg vor mir liegt. Und ich sehe mich auch nicht irgendwie ganz weit vorne und bin extrem dankbar, dass ich jetzt eigentlich aufgrund dieses Siegs eben auch eine Wildcard für San Francisco bekommen habe und mich jetzt eben auch wirklich den Besten der Welt einfach mal stellen kann. Und das freut mich schon sehr und bin da echt happy, dass ich da die Chance bekomme. Ja, also das ist eigentlich so das Grundlegende.
Ja, du hast angesprochen, den Besten der Welt sich zu stellen. Ich glaube, oder dazu muss man sagen, dass es, glaube ich, für dich auch ein weiter Weg war. Ich glaube, du feierst in dieser Saison sogar Jubiläum. Du machst seit 10 Jahren Triathlon.
Ja,
Kann das
also.
sein?
Ich mache Triathlon seit 10 Jahren, aber also ich muss sagen, vor 10 Jahren habe ich so einen Dorftriathlon gemacht,
Ja.
wo ich Brust geschwommen bin.
Also, Triathlon ist
Und
Triathlon.
ja, Triathlon ist Triathlon und jeder fängt mal irgendwo an.
So
Und
ist
das
es.
war wirklich so, das erste, da hatte ich noch nicht mal ein Rennrad, sondern das Rennrad war geliehen und den Neoprenanzug habe ich mir so hoppla die hopp gekauft und glaube ich für 50 Euro im Sale. Ich weiß auch nicht, was das für ein Neo war, aber ja. Ich habe aber einen Triathlon gemacht. Es war eine olympische Distanz. Ja.
Kannst du dich dann noch, also wenn du sagst, so, das war jetzt so dein erster Triathlon, du hast erstmal geguckt, ob das was für dich ist wahrscheinlich und mit so einer einfachen Ausrüstung, wann war dann so der Moment, wo du gesagt hast, okay, irgendwie ist es mehr als ein Hobby für mich?
Also das hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt. Ich habe dann irgendwo nach, boah, ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube nach 3 oder 4, nee, nach 4 Jahren habe ich dann meinen Trainer hinzugezogen und habe gesagt, naja, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen mit Struktur auch trainieren. Genau, dann kam Corona, dann war ja eh einfach mal ein Jahr Pause. Und dann habe ich ja 2021 die 73 WM overall gewonnen. Da habe ich dann auch schon echt mit Struktur auch trainiert. Und da war ja dann für mich klar, okay, ich hatte in diesem Jahr als Age Grouper alle Rennen Age Group overall gewonnen. Da bleibt dir dann fast nur noch eine Möglichkeit, wenn du dich weiterentwickeln willst. Man kann natürlich auch guter Age Grouper bleiben. Das macht Spaß, das macht ultra Spaß, weil man halt wirklich einfach immer gewinnt und immer ein Erfolgserlebnis hat. Aber ich habe halt nach dem Meer gesucht und deswegen habe ich dann eben 22 entschieden, mal das mit dem Profisein auszuprobieren. Und ich finde, seitdem ist der Weg eigentlich am härtesten, weil die Kombi aus Beruf und dem Profisport, Triathlon ist halt schon hart und ist nach wie vor hart. Es wird zwar besser, aber man wird halt auch professioneller und man will ja natürlich noch mehr. Von dem her bleibt es irgendwie hart. Aber wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann meinen Fokus komplett drauflegen, dass ich einfach nur noch den Sport ausübe. Das wäre echt schön, ja.
Du bist ja dann auch noch in Teilzeit berufstätig und machst, glaube ich, auch noch eine Ausbildung nebenbei. Also du hast schon viel zu tun.
Ja, genau. Also ich bin in den härtesten Wochen, habe ich jetzt neulich mal ausgerechnet, habe ich 58 Stundenwochen. Also Kombi aus Training, Arbeit und Ausbildung. Aber die Ausbildung kann ich dir auch sagen, die habe ich letztes Wochenende beendet. Also bin damit jetzt fertig.
Herzlichen Glückwunsch.
Und muss da im Januar dann nur noch eine Prüfung schreiben.
Ja.
Aber das ist einfach nur noch ein Selbstläufer irgendwie. Aber diese Stunden und dieses Anwesendsein und das ganze Gedöns ist jetzt fertig. Und da bin ich
Ja.
sehr glücklich drüber, weil ja, jetzt kann die Saison losgehen, würde ich sagen.
Das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Volumen zu erhöhen, oder?
Ja,
Aber es ist natürlich nicht dieses klassische Vollprofi-Modellleben irgendwie, was man sich so vorstellt bei einem Profi-Athleten.
ja, absolut, das ist es nicht. Und es ist auch oft ein richtiger Spagat, den ich machen muss. Und es sind Momente da, die verlangen mir sehr, sehr viel ab. Die sind sehr stressig, weil man hat ja auch noch mehr als Sport, Beruf und Ausbildung. Also diese Komponente, man hat auch noch eine Familie, man hat eine Beziehung. Das sind so Sachen, die spielen halt auch mit rein. Man hat Freunde. Ich möchte es schon auch noch nach wie vor beibehalten, weil ich kann nicht alles dem Sport unterordnen. Das funktioniert nicht. Und ich habe vor einem knapp, also fast einem Jahr mittlerweile, eine Nichte bekommen. Und ja, das zum Beispiel, das möchte ich mit integrieren. Ich möchte die auch sehen. Ich möchte die mit aufwachsen sehen. Und das sind halt Dinge, die sind wichtig. Und die gehören eben auch dazu. Und dann muss eben mal die ein oder andere Trainingsstunde dran glauben, weil sowas eben auch dazugehört und voll wichtig einfach für den Menschen an sich ist. Und das möchte ich auch nicht missen. Und deswegen ist es klar, es ist manchmal ein richtiger Spagat, es ist manchmal ultra stressig, man weiß manchmal nicht, wo hinten und vorne ist. Ich glaube aber, wenn ich es jetzt einfach hätte und dieser Weg ganz einfach gewesen wäre, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, weil dann dieses Kämpfen und dieses Kämpfen lernen, das gehört schon auch dazu. Und ich bin stolz, dass ich manche Situationen einfach dann auch so hinkriege. Und glaube auch, dass es mich im Grunde in schwierigen Rennsituationen viel härter macht.
Ja, also auch ein bisschen so Unterstützung für mentales Durchhaltevermögen.
Ja, absolut. Also diese Alltagsherausforderungen, glaube ich, die zahlen sich in harten Rennen dann aus, weil man holt sich dann schon immer wieder in den Kopf, hey, du kämpfst Tag für Tag und du hast so schwierige Wochen und so anstrengende Wochen. War das jetzt alles umsonst? War das jetzt dafür, dass du hier im Rennen leidest? Und da zieht man sich halt schon schnell aus der Scheiße auch wieder raus und sagt dann, nee, also leiden ist halt nicht.
Ja. Viele kennen dich ja so als die Läuferin im Triathlon. Wie sehr identifizierst du dich auch selbst mit dieser Rolle?
Ja, ich identifiziere mich da schon damit. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Bei euch im Podcast war ja mal die Frage, das war jetzt vor ein paar Wochen, ob ich dieses Jahr die beste Laufzeit mir schon gepachtet hätte. Und dann habe ich nur so zum Spaß gesagt, nee, ich habe sie gekauft. Und ja, aber es ist echt, also ich weiß, dass ich laufen kann. Ich weiß, dass ich gut laufen kann. Ich weiß auch, dass ich mich im Laufen nochmal verbessert habe vom letzten Jahr auf dieses Jahr, auch wenn ich bei der 73 WM den besten Laufsplit schon hatte. Aber ich bin sehr selbstbewusst, was das Laufen angeht. Und ich weiß auch, dass wenn ich vom Rad runtergehe und selbst jetzt zum Beispiel in Jesolo ging es mir überhaupt nicht gut. Und ich musste mit dieser, also ich bin vom Rad runter und wenn ich viel Salzwasser schlucke, räumt es mich echt durch. Und ich habe nach 500 Metern gemerkt, ich muss aufs Dixie. Und es war weit und breit kein Dixie zu sehen und es kamen auch keine und ich hatte da so einen Struggle und aber selbst da weiß ich, ich laufe. Also und es läuft trotzdem, ich laufe deswegen nicht langsamer. Man hat ja auch gesehen, ich bin mit Dixie-Stopp 1:15 gelaufen und da musste ich meinen Anzug ausziehen, Dixie-Stopp einlegen, den Anzug wieder anziehen. Das kostet schon eine Minute mindestens. Und da bin ich ultra selbstbewusst, was das Laufen angeht. Und weiß auch, dass selbst wenn ich jetzt zum Beispiel in Valencia hatte ich jetzt einen 6 Minuten Rückstand nach dem Radfahren, den ich auch nach dem Schwimmen schon hatte. Aber ich gehe halt dann aufs Laufen und sage, okay, wenn das jetzt ein normales Rennen ist, wo keiner eine outstanding Performance beim Laufen liefert, dann gehört mir das Rennen. Und das weiß ich halt dann schon bei Kilometer 1 von 21. Und das ist halt cool. Also das gibt mir ultra viel Selbstbewusstsein. Viele Leute sagen mir oft, ist es nicht total hart, immer aufzuholen? Weil es natürlich auch zum Beispiel das Video von Sam Long gibt, der sagt, es ist so hart, es ist so hart, da immer rauszukommen und erst bei den riesen Dämpfer zu bekommen. Das ist auch hart. Das ist der härteste Moment im Rennen. Du kommst aus dem Wasser und hörst irgendeinen Scheißrückstand, der halt ultra groß ist. Also Worst Case sind dann natürlich irgendwie 10, 12 Minuten. Das wird mir hoffentlich die Saison nicht mehr passieren. Aber zum Beispiel bei der 73 WM letztes Jahr hatte ich einen 11 Minuten Rückstand nach dem Schwimmen. Ja, da denkst du dir, okay, höre ich gleich auf. Oder ja, aber dann begebe ich mich immer ganz gern in die Rolle des Chasers und aufholen macht halt unglaublich viel Spaß. Und wenn du läufst und halt 30 Sekunden schneller als die anderen läufst, dann macht das ehrlich gesagt richtig viel Spaß. Weil ja, das gibt dir jedes Mal, wenn du wieder jemanden überholst, gibt dir das ja so viel. Und du rollst
Auf jeden
davor,
Fall.
das macht halt Spaß. Deswegen, ja, ich mag die Rolle. Ich finde die cool und ich arbeite sehr hart an meinem Schwimmen, dass ich halt, ja, da eben die Lücken so klein wie möglich halte und vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr die schlechteste Schwimmerin im Feld bin.
Vielleicht ist das Schwimmen ja irgendwann mal so gut wie das Laufen.
Daran glaube ich nicht. Aber zumindest solide gut. Das, ja,
Ja.
das wäre was.
Lass uns mal über die vergangene Saison sprechen. Was waren so für dich so die prägendsten Momente im Jahr 2024?
Also die prägendsten Momente waren zum einen ganz am Anfang, dass ich gelernt habe, dass Verletzungen auch aus technischen Fehlentscheidungen kommen können. Ich war beim Bikefitting hier in der Region. Da hat jemand nicht gesehen, dass ich eine 175er Kurbel auf dem Fahrrad hatte. Daraus hat meine Hüftverletzung resultiert. Ich war 9 Wochen raus wegen eines Fehlers eines Bikefitters. Fand ich, ist ein mega Learning und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich selber viel mehr damit beschäftigen, was zu mir und meinem Körper passt. Das war ein richtiges Learning, was jetzt nichts mit Wettkämpfen zu tun hatte, aber für mich als Person sehr wichtig war. Dann habe ich gelernt, dank der Verletzung auch, dass man aus solchen Situationen auch sehr stark herauskommen kann. Das war auch ein Riesen-Learning, weil ich am Anfang echt so einen Struggle hatte und gedacht habe, oh Gott, also es ist jetzt alles vorbei und ich habe hier eine Hüftverletzung und geht gar nicht so nach dem Motto, weil das ja auch ein bisschen so dieses Worst-Case-Szenario eines Athleten ist, wenn man einfach auch eine Ermüdungserscheinung hat. Und ich wusste am Anfang nicht, dass das eben aus dem technischen Fehler resultiert und habe gedacht, mein Körper kann das einfach alles nicht. Ja, bin da aber sehr stark rausgegangen und habe eben auch gemerkt, dass manchmal ein alternatives Training ganz gut sein kann. Und dann habe ich eben auch lernen dürfen, dass man echt enorm stark zurückkommen kann und da auch viel, viel, viel noch mitnehmen kann. Ja, und das schönste Erlebnis eigentlich von der Saison war dann eben die Reise nach Australien und Neuseeland. Einfach nochmal einen anderen Teil der Welt zu sehen. Ich finde es unglaublich schön durch den Sport. Andere Menschen, andere Kulturen und andere Länder zu sehen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und war eine ganz tolle Reise, ein tolles Erlebnis. Ja, und ich habe das voll genossen und bin da, sagte auch, also viele haben mir gesagt, das ist ja unglaublich viel Geld, was du da reingesteckt hast. Dann habe ich gesagt, ja, aber es war jeden Cent wert, muss ich echt sagen,
Das glaube ich.
weil es da drüben einfach so cool ist.
Ja, du bist ja auch letztes Jahr mit dem 73 Valencia in die Saison gestartet. Zweite dann beim Apfelland-Triathlon Challenge St. Pölten hast du dann noch gemacht, wo du ja auch schon gewonnen hast in der Vergangenheit. Und dann musstest du ja, wie du schon angesprochen hast, diese kleine Pause einlegen. Hast dann beim 73 Zell am See dein Comeback gegeben, sag ich mal, und dann ja noch sogar zwei Siege eingefahren beim Triathlon in Köln und bei der Challenge San Remo.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, Apfelland und St. Pölten war ich eigentlich schon verletzt. Ich hatte da schon Schmerzen in der Hüfte und hatte ja vorher noch eine Gürtelrose. Das war alles keine schlaue Idee. Würde ich nie wieder so machen. Nie, nie, nie wieder. Da habe ich meinem Körper wirklich viel zu viel zugemutet und einfach nur, weil ich es wollte und natürlich, weil es einfach auch Spaß macht. Aber würde ich nicht mehr so entscheiden, weil ich einfach daraus gelernt habe. Genau, aber eben, ich bin dann doch wirklich stark zurückgekommen mit einem siebten Platz bei einem Pro-Serien-Rennen. Braucht man sich einfach nicht verstecken. Und das war ein gutes Rennen in Zell am See. Auch nach einem sehr schlechten Schwimmen, weil wir ohne Neo schwimmen mussten und ich schier erfroren bin in dem Wasser, bin ich da echt noch wirklich weit nach vorne gekommen und das war ein sehr gutes Rennen. Und dann eben die zwei Siege waren natürlich richtig schön. Und dann aber auch der vierte Platz in Parguera, auch mit einem sehr guten Laufsplit. Ja, waren dann wirklich gute Rennen, die ich einfach zu hinten raus einfach nochmal zeigen konnte. Und das, ja, war cool. Aber auch der 19. Platz bei der WM. Hey, Top 20 bei der 73 WM. Als jemand, der, also ich habe letztes Jahr einfach noch 25 Stunden gearbeitet. Jo, ich glaube, das hat kein anderer vor mir gemacht. Und da muss ich immer sagen, da muss ich dann auch selbst meine Erwartungen an mich selbst so ein bisschen runterschrauben und war am Ende des Tages super happy. Also
Ja.
wirklich.
Ja, vor allem du hast den schnellsten Laufsplit schon angesprochen bei der WM. Was hatte das so zum Ende dieser Saison, wo dann auch viel schief gelaufen ist und du ja viel auch, also ja, viel zu kämpfen hattest irgendwie. Was hatte das dann nochmal bedeutet?
Ja, schon viel, weil erstens hätte ich es nicht erwartet, weil einfach super Läufer am Start waren. Ne, Cat Matthews, Ashley Gentle, Julie Theroux, die waren alle da. Ich habe es nicht erwartet, aber es kam so und es war ganz lustig. Mein jetziger Trainer, der Ben, war am Streckenrand und hat mir so, ich weiß nicht, wo das war, Kilometer 5 oder so, stand er da und hat gesagt: Dani, du hast eine Option. Lauf den schnellsten Laufsplit. Und diese eine Option hat sich so in mein Hirn gebrannt. Ich weiß auch nicht. Und ich bin echt, also ich habe einfach zugesehen, dass ich einfach noch Plätze gut mache. Und mein Freund war mit an der Strecke und der hat auch immer nur die Splits gesagt zur Top 20 und zur Top 15. Und zur Top 15 waren es am Ende leider nur noch eine Minute. Aber schneller wäre es nicht, einfach nicht gegangen. Und dass es dann tatsächlich der schnellste Laufsplit war, war halt cool. Klar, ist ja einfach auch schön. Und man weiß einfach auch, dass man wirklich zu den stärksten Läufern gehört im Feld. Und auch das gibt einem einfach für die Saison super viel Selbstbewusstsein. Das ist halt, wenn du weißt, also da läuft fast keiner mehr annähernd so schnell, dann weißt du, dass für die Rennen ja eigentlich schon mal, hat man das zumindest immer im Hinterkopf, dass wenn man aufs Laufen geht, weiß man, es geht jetzt nur noch voran. Und da kommt keiner von hinten. Das ist halt. Der Druck ist dann eigentlich weg.
Das hat dir dann auch in der Vorbereitung auf Valencia geholfen?
Ja, also sicher. Ich wusste ja schon, dass ich gut laufen kann. Der Ben gibt mir noch mal eine andere Art von Selbstvertrauen durch die Einheiten, muss ich sagen. Dass ich einfach auch so ein bisschen selber an mich glaube, dass was für Zeiten möglich sind, was ich im Training laufen kann. Und ich gehe da auch so voll, also wenn ich da auch mit dem Ben spreche, gehe ich da auch voll selbstbewusst ran und sage: An einem guten Tag kann ich hier eine 1,13 laufen oder wie auch immer. Ich meine, in Valencia hat es dann auch eben mit einer 1,13 geklappt, aber ja, einfach nochmal eine Minute von dieser 1,14 vom letzten Jahr, die ja schon gut war, runterzunehmen und eine 1,13 auf dem Halbmarathon hinten rauszulaufen, auf einer Strecke, die wirklich eigentlich original ist. Also Valencia ist wirklich eine original lange Strecke. Ja, das ist dann schon ganz ordentlich, denke ich. Und ich habe da aber auch dieses Selbstvertrauen mittlerweile beim Laufen, dass ich sage, ich kann die Zeit laufen und ich gucke auch schon gar nicht mehr auf die Uhr, weil ich weiß, ich laufe eh mein Ding und das, was geht, geht und habe da so ein Grundgefühl irgendwie auch, dass das die Geschwindigkeit halt einfach da ist, dass es, ich bin immer so an der Grenze, wenn es jetzt ein bisschen schneller werden würde, würde ich Krämpfe kriegen oder dann wird irgendwas zumachen, aber an dieser Grenze bewege ich mich und habe da mittlerweile ein echt gutes Gefühl dafür.
Ja, wenn du sagst, du guckst dann gar nicht so viel auf die Uhr, wie gehst du dann das Laufen an? Also du hast ja dann nach dem Radfahren, zum Beispiel in Valencia war es ja auch der Fall, dass du halt noch ein bisschen Rückstand auf die Spitze auch hattest. Denkst du dann, okay, ich muss jetzt einfach alles rausballern, was ich habe, oder wie pacest du dich dann noch?
Ich gehe tatsächlich einfach aufs Laufen und arbeite mich so ein bisschen eher Platzierung für Platzierung nach vorne. Und ich habe immer einen Supporter da, der mir Zwischenzeiten gibt. Und dann ist zum Beispiel, dann kriege ich den Zwischenstand, es sind zwei vor dir innerhalb von 40 Sekunden und eine Minute. Dann weiß ich, okay, die nächsten sind 40 Sekunden, eine Minute, dann weiß ich, okay, ich habe schon mal eine Minute aufgeholt. Und das, ich arbeite da eher im Kopf und versuche voll bei mir zu bleiben, ganz fokussiert zu bleiben und meinen Stiefel zu laufen. Also ich kann da gar nicht mehr sagen, als ich laufe meinen Stiefel. Und ich weiß ja, dass mein Stiefel recht schnell ist. Und wenn man dann eben auch Leute überholt, dann merkst du ja nochmal, wie viel schneller du läufst. Oder wenn du andere siehst, es ist dann halt, also es ist ein bisschen so ein Spiel. Und ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich beim Laufen tatsächlich ein bisschen spielen kann. Und ich arbeite da eher nach vorne, versuche bei mir zu bleiben und eben nicht zu überzocken, sondern das ein bisschen kontrolliert anzugehen und so zu laufen, dass ich sage, ich kann diese Geschwindigkeiten vollen Halbmarathon laufen. Und wenn man so die Splits anschaut, ich laufe den auch immer ziemlich konstant. Ich laufe den nicht irgendwie erste Hälfte schneller oder langsamer, sondern ja. Und es ist auch so, dass ich ins Ziel komme und sage, ich hätte hier keinen, also es wären vielleicht noch 200 Meter gegangen, aber dann war es das auch. Aber ich muss auch sagen, wenn es auf den Zielsprint ankommen würde, wäre ich immer in der Lage, einen Zielsprint auch zu laufen.
Du hast den Trainerwechsel zu Ben Ressel schon angesprochen. Was hat sich jetzt auch so in dem, ist schon fast ein halbes Jahr jetzt, in dem ihr zusammenarbeitet, was hat sich doch für dich so verändert im Training auch?
Es ist eine komplett andere Trainingsstruktur. Die Einheiten in sich haben eine ganz andere Struktur. Manchmal kommen so ganz lustige Einheiten, wo dann, keine Ahnung, zum Beispiel 3 Stunden, 5 Minuten und 4 Sekunden draufsteht. Dann kriege ich immer, da muss ich schon immer lachen und sage, okay, das ist wieder eine typische Ben-Einheit. Aber ja, es macht, erstens macht unglaublich viel Spaß. Ich habe richtig Freude und richtig Motivation im Training. Es sind Einheiten, die mich wirklich fordern, die mich herausfordern. Aber es ist eine gute Balance zwischen Spaß und Arbeit. Und ja, ich habe, also mir macht es unglaublich viel Spaß und ich merke einfach an mir selbst diese Entwicklung und die Entwicklung in kurzer Zeit und wie ich darüber eben auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen tanke. Also wirklich tanke. Und ja, ich finde, Ben plant die Einheiten immer sehr durchdacht. Die ganze Steuerung ist sehr durchdacht und für mich ist das irgendwie Training auf einem anderen Level. Ich fühle mich das erste Mal professionell betreut und da muss ich sagen, das ist schon ein Riesenunterschied, macht riesig viel Spaß, weil einfach die Entwicklung da ist und ich glaube, wenn Entwicklung sichtbar wird, macht es immer Spaß. Ja.
Ja, kannst du ein bisschen über Trainingsinhalte vielleicht verraten? So was, woran habt ihr jetzt vor allem im Frühjahr gearbeitet? Worauf lag so der Fokus bei dir?
Der Fokus lag mit Sicherheit auf dem Schwimmen. Ich arbeite auch mit Corox zusammen. Das ist hier ein Reha-Zentrum, aber die betreuen eben meine Defizite, sage ich jetzt mal, oder merzen meine Defizite aus. Da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Also ich hatte 2 bis 3 Mal die Woche wirklich Athletiktraining und das Athletiktraining jeweils 2 Stunden, wo wir wirklich an meiner Schwäche gearbeitet haben. Dadurch hat sich meine Wasserlage enorm verbessert. Dadurch hat sich auch beim Laufen meine Position noch mal ein bisschen verändert. Und auf dem Rad kann ich ganz anders Muskelgruppen ansteuern, die ich vorher nicht ansteuern konnte. Deswegen würde ich sagen, das war so ein mit auch eben so ein bisschen Game Changer. Aber die Inhalte ansonsten von der Trainingssteuerung her, ich bin deutlich mehr geschwommen als die Jahre davor, einfach auch, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte und auch wusste, ich muss da jetzt Zeit investieren, was ich auch gemacht habe und auch nach wie vor mache. Ich schwimme viel höhere Umfänge, als ich vorher geschwommen bin. In Summe hat sich auch das Trainingsvolumen ein bisschen erhöht, jetzt nicht eklatant, aber ein bisschen. Und ich laufe gar nicht viel, also ich laufe so 3 bis 4 Mal pro Woche, aber das sehr durchdacht. Ich laufe auch nicht so viele Kilometer. Ich bin vielleicht auch einfach in der glücklichen Position, dass ich es nicht muss und ich da dem Körper einfach auch die Last nehmen kann.
Was wäre
Genau.
so ein Wochenumfang für dich beim Laufen?
Kilometertechnisch oder stundentechnisch?
Kilometer.
Ja, ich komme halt in dieser Zeit, die ich laufe, relativ weit, weil ich eben ein bisschen schneller laufe. Von den Kilometern her, ja, was werden das sein? Vielleicht 30 Kilometer? Ja, mehr schon. 40, 45,
Okay, das ist
wenn es
echt,
hochkommt.
ja. Das ist echt wenig tatsächlich.
Ja, wenn es
So.
hochkommt. Also ein längerer Lauf meistens, der eben dann mal so an die 17, 18 Kilometer geht.
Ja.
Aber der ist für mich halt auch in einer Stunde 20 vorbei. Und der Rest ist eigentlich dann eben so 10 oder 12 Kilometer mal und dann 3 bis 4 Mal pro Woche. Ich komme da nicht. 45 Kilometer sind vielleicht das höchste Volumen waren vielleicht mal 50.
Also sehr, sehr qualitativ und wenig
Ja.
Quantität. Ja.
Ja. Und ich laufe auch keine 2 Stunden zum Beispiel. Sowas mache ich nicht. Nee.
Du hast ja auch noch, sage ich mal, in dem Fall das Glück, dass du auf der Mitteldistanz unterwegs bist und nicht auf der Langdistanz. Dann sind die Umfänge wahrscheinlich auch nicht so mega hoch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das sich ändert, also ob sich das so eklatant ändern würde, wenn ich auf die Langdistanz gehen würde. Weil ich ja, angenommen, ich gehe jetzt 1,5 Stunden laufen, dann bin ich ja schon bei 23 Kilometern. So. Und ich weiß nicht, ob man wirklich, um einen Marathon zu laufen, wirklich dann diese 30er laufen muss, wenn man ein guter Läufer ist. Es hängt natürlich total davon ab, wenn man jetzt ein
Ja, kommt
schlechter
auf den
Läufer ist,
Athlet
muss
drauf
man.
an, so, ne?
Genau, wenn man auch nicht so gut
Ja.
laufen läuft, dann muss man natürlich am Laufen arbeiten, dann muss man auch mehr laufen. Das ist ja wie ich jetzt halt sau viel schwimmen muss.
Ja.
Ja, dafür schwimme ich halt manchmal 25 Kilometer die Woche. Schwimme ich manchmal mehr, als dass ich laufe. Aber es ist ja halt auch meine Schwäche. Und deswegen, ich glaube, da muss man halt auch gucken,
Ja.
wer ist da gerade als Athlet. Und ich glaube, dass der Bendis super steuert. Ich vertraue ihm da auch komplett. Der macht das schon. Ich sehe es ja, dass es sich entwickelt. Und ich
Sehr
glaube, der
gut.
ist schon ein gutes Brain dahinter.
Das denke ich auch. Bist du schon irgendwie an dem Punkt angekommen, wo deine Schwimmleistung auch irgendwie deine taktische Herangehensweise an das Rennen beeinflusst, oder ist es noch so wie in den letzten Jahren, oder wie gehst du so an Rennen heran?
Tatsächlich habe ich in Valencia habe ich das erste Mal so Szenarien noch ausprobiert. Also zum Beispiel, dass ich bis zur ersten Boje wirklich mal all out geschwommen bin und dann auch Füße hatte. Das war ganz neue Erfahrung für mich, dass ich mit 2 anderen Athletinnen gemeinsam geschwommen bin. Normalerweise
Ja.
schwimme ich immer ganz alleine, ganz hinterher. Ich war auch nicht die Letzte, die aus dem Wasser gekommen ist. Ist auch sehr wichtig. Es waren noch 2 andere Räder in der Wechselzone. Es war Highlight, muss ich sagen. und eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber ja, nee. Ich versuche dann auch schon Taktiken mir vorher zu überlegen. Zum Beispiel, wo stelle ich mich hin, wo positioniere ich mich, bei wem könnte ich mitschwimmen.
Ja.
In Jesolo hat es leider überhaupt nicht geklappt, aber da war das Schwimmen auch ultra scheiße für mich, muss ich sagen. Ich habe mir vorher einen Plan gemacht. Ich hatte auch eine Idee taktisch, was ich ausprobieren könnte. Aber dazu waren die Bedingungen einfach zu schlecht. Und allein der Weg zur ersten Boje mit den 1000 Wellen. Ich bin eine kleine und leichte Athletin in diesen Wellen. Ich war wie so ein Ball, der über die Wellen gehüpft ist. Es war einfach ultra scheiße und hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber solche Schwimmen gibt es auch.
Ja.
Ich habe noch dazu halt sehr viel Salzwasser getrunken. Das ist dann so Worst-Case-Szenario. Konnte wenig Kohlenhydrate anschließend zuführen. Also das ist dann einfach ja, mag ich halt einfach nicht. Da versuche ich dann auch einfach nur das Beste draus zu machen. Und das habe ich an dem Tag mit Sicherheit gemacht. Aber genau, ich denke auch, dass beim nächsten Rennen jetzt in San Francisco werde ich wieder eine ganz andere Taktik beim Schwimmen haben. Wir schwimmen mit der Strömung. Das halt könnte mir entgegenkommen vielleicht. Ja, und dann schaue ich einfach Rennen für Rennen. Wie sind die Bedingungen? Wer ist am Start? Aber ich gehe mit Sicherheit anders ans Schwimmen, als ich vorher rangegangen bin, weil ich auch einfach weiß, ich kann jetzt auch einfach schwimmen und ich kann zum Beispiel auch. In Valencia habe ich die schöne Erfahrung gemacht, dass ich die Füße kurz mal verloren habe für so 50, 60 Meter, aber wieder rangeschwommen bin. Und das ist für mich auch eine Erfahrung, die sehr wichtig war, dass ich sage, ich kann das Tempo auch im Rennen erhöhen, um wieder ranzuschwimmen. Also letztes Jahr, no way. Also ich habe, da hatte ich überhaupt nicht mal dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich probiere es überhaupt, da wieder ranzuschwimmen. Da habe ich mir gedacht, okay, Füße sind weg, ciao.
Ja, dieser Sieg in Valencia und dann auch der vierte Platz in Venedig, was geben die dir jetzt so mit auch für die Vorbereitung auf die San Francisco T100? Was geben die dir auch ja so für das Vertrauen und fürs Selbstbewusstsein?
Ja, schon einiges. Ich denke, wir haben in San Francisco viele Wildcards. Deswegen bin ich nicht die Einzige, die da praktisch so ein Underdog ist. Ich denke, das Rennen liegt mir sehr. Wir haben 1500 Höhenmeter am Rad. Es ist kein leichtes Laufen in San Francisco. Wir schwimmen mit der Strömung. Wir haben eine 700 Meter Wechselzone. Praktisch einfach die Strecke, die wir schwimmen, die Hälfte davon kommt dann eben nochmal als Lauf, bis wir einmal beim Rad sind. Grundlegend ist die Strecke fast maßgeschneidert, um sich auch in der T100 gut zu positionieren. Es ist ein krasses Feld, das darf man nicht unterschätzen. Aber ich gehe da ja mit einer gesunden Vorfreude, sage ich, gehe ich dahin. Ich habe keine Erwartungen von der Platzierung her überhaupt nicht. Ich möchte einfach ein wirklich gutes Rennen machen. Ich möchte das abliefern, was ich einfach kann. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass dann einfach das rauskommt, was rauskommt. Und dass das ein cooles Erlebnis wird, was ich mitnehme, wo ich extrem dankbar bin, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dort zu starten. Die zweite Wildcard in Vancouver steht ja dann auch noch an. Ich mache ein Triple drüben. Also ich gehe eben erst nach San Francisco, mache eine Woche später den Eagleman. Also das Pro-Serien-Rennen und macht dann Vancouver. Das wird ein knackiges Programm. Ich bin gespannt, was in Vancouver noch übrig ist. Aber auch da hat man einfach eine Strecke. Da sind ein paar Höhenmeter dabei. Es ist einfach nicht dieses Flach-Flach, was bei vielen T100-Rennen einfach der Fall ist. Ich glaube, das kommt mir dann einfach auch entgegen bei beiden Rennen. Deswegen habe ich auch bei beiden Wildcards gesagt, dass ich sie annehme. Weil es einfach kein leeres. Es ist kein Rennen, wo ich reingehe und sage, boah, es wird super zäh, weil ich ein leichter Athlet bin, weil ich im Prinzip eh keine Chance habe, sondern ich sehe mich eigentlich schon da, dass ich schon irgendwo eine Chance habe, zumindest mitzuspielen irgendwo im Mittelfeld. Ja.
Ist es für dich denn jetzt erstmal so eine Art Abenteuer oder ist es für dich schon so der nächste Step in deiner Karriere?
Beides. vielleicht, ja. Also erstens ist es eine Reise in die USA, die 3 Wochen lang geht. Worauf ich mich richtig freue. Man sieht wieder neue Orte. Man erlebt natürlich auch wieder neue Sachen. Man erlebt eine neue Bubble, sage ich jetzt mal, weil die T100 ist schon nochmal ein anderes Level. Ich habe es neulich einem komplett Triathlon-Laien erzählt, dass ich da hingehe. Und der hat dann gefragt, ja, und was ist das jetzt? Und dann habe ich gesagt, vielleicht kann man sich so ein bisschen, also der ist Fußballer und vielleicht kann man sich so ein bisschen wie im Fußball vorstellen. Wir haben die Pro-Serie von Ironman, das ist die Bundesliga. Und dann gibt es die T100, das ist die Champions League, weil da kommen eben nur ausgewählte Athleten rein. Und es sind einfach nur die Besten. Und dann kriegt man dafür eben eine Wildcard, wenn man ja irgendwie dann die Chance dafür bekommt. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild, dass es einfach die Champions League ist. Und ich finde, so eine Champions League, die muss man einfach so betrachten, dass man die Chance bekommt, dort mitzumachen. Natürlich möchte ich sie nutzen und ich werde auch alles daran setzen, dass es bestimmt ein gutes Rennen wird. Aber es ist irgendwo einfach auch ein Abenteuer zu gucken, was passiert, wo stehe ich. Es ist, glaube ich, auch ein Riesen-Learning, was da vor mir steht. Ich werde daraus wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, dass es eine gute Schule ist, ein hartes Rennen, zwei harte Rennen oder vielleicht einfach auch drei harte Rennen, die mich in meiner Karriere mit Sicherheit wieder einen Schritt voranbringen.
Wir haben am Anfang schon gesagt, dass du 10-jähriges Jubiläum feierst. Was würdest du der Dani von 2015 heute sagen?
Die Dani von 2015 hätte nie gedacht, dass sie jemals Profi wird. Der würde ich sagen, cool, dass du mit dem Sparen angefangen hast, weil du hast es ganz schön weit gebracht und zwar jetzt schon. Und der Dani von 2035 würde ich sagen, schau mal, wie dein Weg war und schau mal, wo du 2025 standst und guck mal, was du in 10 Jahren schon alles erreicht hast und was du mitgenommen hast und wie du dich entwickelt hast. Und das darf man auch alles nicht irgendwie klein machen, weil der Weg gehört dazu und der Weg ist manchmal ganz, ganz hart und der geht nicht immer bergauf. Aber wenn man dran bleibt, dann lohnt sich's und ich stelle es immer wieder fest, dass dieses Kämpfen sich einfach auch lohnt und dass der Weg so wichtig ist, den zu gehen. Und das würde ich auch, glaube ich, einfach jedem mitgeben, der auch jetzt mit Triathlon anfängt, der dranbleiben und einfach auch diese Freude mitnehmen und ja, einfach schauen, das Beste draus zu machen.
Dani, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald.
Jawohl, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.